Man kann praktisch die Landschaft lesen, haben wir auch mal in der Permakultur darüber gesprochen, dass man die Landschaft liest, dass man liest, was kommt hier vor, was sieht man und dann daraus seine Informationen bezieht und dann wieder dementsprechend sein Handeln auf die Landschaft anwendet. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem allerliebsten Lieblingspodcast, so hoffe ich doch. Hier geht es um alles Mögliche, was rund um das Thema Garten, Pflanzen und mit Permakultur sich zu tun hat. Grammatik geht es hier anscheinend nicht drum. Ich bin euer Gastgeber, der Nils, und dabei ist mein werter Kollege, Herr Franz.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für diese nette Einleitung.
Ja, genau. Und heute soll es um ein interessantes Thema gehen, ein sehr großes Thema. Es geht um Zeigerpflanzen oder Indikatorpflanzen. Und was genau das bedeutet, was wir mit ihnen machen können und was sie uns mitteilen, das werden wir alles gleich besprechen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, ich blicke gerade auf meine Tasse Tee runter und du hattest mir dem gesagt, dass du eine Rückmeldung bekommen hattest zum Thema Tee. Ist das richtig?
Genau, wir hatten ja über den deinen Wurmkomposter gesprochen und da haben wir ja erwähnt, dass, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es glaube ich gesagt, dass ich meine Teebeutel immer in den Kompost schmeiße und dass bei manchen dieser Metallclip noch dran ist. Und jemand hat uns geschrieben, den Namen leider vergessen, dass manche Teebeutel Kunststoffe enthalten und sie deshalb nicht auf den Kompost gehören. Jetzt haben wir leider keine wissenschaftliche Quelle gefunden. Ich habe eine nicht wissenschaftliche, die so ein bisschen eine, ich weiß gar nicht, ob das ein Blog war, eine Bloggerin vielleicht, die dann verschiedene Firmen angeschrieben hat und ihre Ergebnisse mitgeteilt hat. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz praxisnahe Quelle. Und da ging es darum, welche Firmen Teebeutel produzieren, die abbaubar sind komplett und welche Kunststoffe zurücklassen. Und das ist vielleicht ganz spannend. Es gibt ja von Lipton zum Beispiel diese Teebeutel, die so ein bisschen aussehen, als wären sie komplett aus Plastik und man müsste sie in den Sondermüll schmeißen. Aber sie sind aus PLA und PLA, wer 3D druckt, der kennt es vielleicht, ist Maisstärke. Und die ist 100% abbaubar. Und daraus sind auch, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Teebeutel. Aber es gibt manche, wo man denkt, oh, die sind einfach nur aus Papier, da ist dann Kunststoff mit drin. Deshalb, ich werde euch das verlinken, könnt ihr da gerne mal nachschauen. Mein Tee, das wusste ich aber auch schon vorher, der ist natürlich 100% abbaubar. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber er schmeckt auch sehr lecker. Und ich schaue es nochmal genau nach, aber wenn ich da doch so zufrieden bin, wie ich es bis jetzt bin, dann mache ich vielleicht in der nächsten Folge mal Werbung dafür.
Ist ja schon trügerisch, wenn man sich jetzt denkt, man hat schon so einen durchlässigen Papierbeutel, der ist doch auf jeden Fall kompostierbar und dann schmuggelt sich da doch irgendwo Plastik mit rein.
Richtig, genau. Und es sind ja so Sachen, die weiß man nicht, das sieht man wahrscheinlich auch nicht, das ist ja nicht viel, aber ein bisschen ja doch schon. Aber wir wollen nicht so viel hier über das negative Plastik reden. Obwohl doch, jetzt habe ich natürlich mir die Überleitung so ein bisschen selber verbaut, denn ich habe eigentlich noch eine Frage an dich. Ist ja vielleicht doch ganz positiv, kommt ein bisschen auf deine Antwort an. In einer unserer ersten Folgen, ich glaube in der zweiten, haben wir über die Flut gesprochen, die ja in NRW und Rheinland-Pfalz besonders schlimm war. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, letztes Jahr im Sommer, und die hat auch den Nils stark getroffen. Und da hast du ein bisschen erzählt, wie das war, wer sich das anhören möchte. Zweite Folge, wirklich sehr spannend, direkt aus erster Hand. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und du hast ja erzählt, wie viel bei euch kaputt war und wie das passiert ist. Und jetzt, es ist ja noch nicht ganz ein Jahr her, aber ein Dreivierteljahr. Jetzt wäre meine Frage an dich gewesen, wie sieht's denn aktuell aus? Also, es ist ja viel, muss ja viel neu aufgebaut werden. Wie weit seid ihr? Ist das schon alles wieder weg? Sieht man gar nichts mehr oder ist noch alles in Trümmern, in Anführungszeichen?
Ja, schön, dass du nachfragst. Also Trümmer gibt es nicht mehr, die sind alle weggeräumt. Hat auch schon eine ganze Weile, das Haus ist getrocknet, zumindest großteils. Es gibt so ein paar Fugen, die jetzt immer noch nachnässen und die verhindern halt, dass jetzt mehr und mehr aufgebaut wird. Aber so der Plan soll es wieder über den Sommer jetzt oder bis zum Sommer einzugsbereit sein. Und natürlich ging die Flut nicht nur durchs Haus, sondern auch durch den Garten. Und weil in der Flut ja einiges mitschwimmt, da sind ganz viele Dieseltanks hochgegangen, diese Heizöltanks, Autos, Chemiewerke wurden weggeschwemmt. Und diese Brühe aus ganz vielen verschiedenen Chemikalien und Giftstoffen ist natürlich dann auch durch unser Haus und durch unseren Garten geflossen. Und deswegen haben wir vor einigen Wochen ein paar Bodenproben genommen und eingeschickt, nachdem du so positiv über Bodenproben geredet hattest. In einer Podcast-Folge hatten wir auch mal eine dazu. Hast auch ein Video dazu, ne? Wo du zeigst, wie man die nimmt.
Genau, richtig.
Und jedenfalls haben wir die eingeschickt und das hat eine ganze Weile jetzt gedauert und jetzt haben wir endlich die Ergebnisse. Und, Trommelwirbel bitte, ja, es ist Blei, bleivergiftet. Das heißt, wahrscheinlich durch die Flut gekommen, haben wir erhöhte Bleiwerte hier. Müssen wir jetzt genau gucken, wie wir damit umgehen, also was und wie wir das anbauen können. Ist natürlich nicht gut, Schwermetalle sind nicht gut. Und ja, das ist jetzt im Grunde so der Stand. Da bietet sich zum Beispiel Hochbeete an, ne? dass wir dann da halt Boden reinmachen, der jetzt nicht von der Flut mitgenommen wurde.
Genau, wir haben ja auch schon mal drüber geredet und es gibt da nicht so viele Möglichkeiten, das wegzukriegen. Ich weiß jetzt natürlich meistens, es ist ja in den seltensten Fällen, wenn es bleibelastet ist, kommt es durch irgendeine Flut oder so, sondern meistens kommt es ja, weil es eh im Boden ist. Und dann bleibt halt oft nur die wirkliche Möglichkeit, es abzubaggern. Einen neuen Mutterboden drauf, der dann nicht belastet ist und dann hat man halt erstmal seine Ruhe. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn es über eine Flut kommt. Ansonsten hast du mal noch, hast du mir auch so gesagt, dass du es nicht ganz verifiziert hast, aber du hast mal gehört, dass man auch das Ganze fluten kann. Flut mit Flut bekämpfen und dann eine besondere Pflanze anbauen kann. Die hilft es, ein bisschen einzudämmen. Kannst du ein bisschen was dazu erklären? Auch wenn du dir nicht ganz hundertprozentig sicher bist.
Genau, das würde ich vorher noch mal nachrecherchieren. Das hatte mir mal jemand auf einer Permakultur gesagt, als ich ihm die Frage vor vielen Jahren und ganz unabhängig von unserem Garten hier gestellt hatte. Und er meinte ja, er hat geraten, am besten Boden austauschen oder nicht eine andere Fläche suchen oder das Ganze fluten und mit Schilf bepflanzen, weil Schilf wohl eine von diesen Akkumulatorpflanzen sein soll, die besonders diese Schwermetalle aufnimmt und hält. Und dann muss man das Schilf dann irgendwo gesondert verbrennen, so dass man in der Asche praktisch die Schwermetalle hat. Wie gesagt, würde ich nochmal verifizieren. Ich weiß auch nicht, wie lange dieser ganze Prozess dauert. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht ist, was sich für uns anwenden lässt. Außerdem bräuchte man undenkbar große Mengen, weil das ist ja kein Teich, den man anlegt. Man will ja die Erde fluten und durch die Erde geht ja auch ganz viel Wasser durch. Von daher können wir ja in der späteren Folge gerne mal drüber sprechen, was wir jetzt hier genau machen, wie wir jetzt damit umgehen. Haben ja viele Menschen so eine Belastung vom Boden, zum Beispiel mit Blei. Und das ist jetzt eigentlich auch eine ganz interessante Überleitung zum heutigen Thema, denn hätten wir jetzt diese Bodenprobe nicht gemacht und hätten wir ganz, ganz, ganz genau hingesehen, hätten wir vielleicht einige Pflanzen in unserem Garten entdeckt, die da besser gewachsen sind oder weniger gut gewachsen sind, die uns verraten hätten, dass es dort eine Bleibelastung gibt. Das große Thema Zeigerpflanzen.
Genau, ein sehr spannendes Thema. Man muss dann vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, du weißt ja auch gar nicht, ob es durch die Flut ist. Ne? Es kann ja auch sein, dass es vorher schon so war. Es liegt jetzt natürlich nahe, weil das ist ein Ereignis, was kurz vorher war. Und es kann aber natürlich auch so sein, dass das Ganze vorher schon so war.
Also ich hab von einem Mitdörfler, der so 100 Meter Luftlinie von hier wohnt, die Bodenproben gesehen. Der hat nämlich auch Bodenproben nehmen lassen. Und bei ihm war der Bleiwert deutlich geringer. Er lebt auf der anderen Seite des Baches. Was das bedeutet, ob es jetzt heißt, bei uns ging ein anderer Strom her von Giftstoffen oder ob vielleicht der Boden hier, wie du schon gesagt hast, dass der vorher hier belastet war und da halt nicht. Und wie das kommen kann, das ist mir noch nicht ganz erschlossen. Aber es sind ja ganz viele Fragezeichen, die man klären kann.
Ja, müssen wir die drei Fragezeichen darauf ansetzen. Aber, wie du ja schon angesprochen hast, heute wollen wir über Zeigerpflanzen reden. Und ich will dir auch gar nicht hier deinen Zepter der Leitung aus der Hand nehmen. Ach. Aber wir haben ja schon mal, wer unser Video gesehen hat, wir haben ja unsere neue Permakultur angefangen. Haben wir ja letzte Woche auch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, was wir da aktuell so machen. Kleiner Spoiler, wir haben nicht so viel weitergemacht, weil sehr viel Schnee lag jetzt die ganze Zeit und es die ganze Zeit geregnet hat und unsere Hauptaufgabe eigentlich Beete anlegen ist und diesen steilen Berg während des Matsches und Schnees runterzulaufen mit einer Schubkarre. Ah, weiß nicht, ob das so gesund für unsere Knochen gewesen wäre.
Nee.
Auf jeden Fall haben wir da auch damit angefangen, dass wir erstmal die Standortbedingungen bestimmen und dazu zählen ja zum Beispiel Bodenproben und aber auch Zeigerpflanzen, Indikatorpflanzen, die, wie der Name sagt, ein Indikator für einen bestimmten Standortfaktor sind. Und darüber möchten wir heute sprechen. Ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen. Erstmal erklären wir euch natürlich, was Indikator- und Zeigerpflanzen sind, warum sie so heißen und vielleicht auch, wie man sie findet, worauf man achten muss und wie man sie bestimmen kann. Und dann wollen wir so bestimmte Punkte durchgehen, zum Beispiel pH-Wert, feuchte Anzeiger, also steht da vielleicht immer Wasser. Und dann wollen wir euch ein paar Beispielpflanzen nennen und auch Pflanzen aus unserer Praxis, die wir bei uns gefunden haben und die uns geholfen haben, den Standort unserer Permakultur näher zu bestimmen. So, jetzt habe ich es dir doch aus der Hand gerissen. Möchtest du noch was Einleitendes dazu sagen?
Das geht
nicht anders.
Da hast du jetzt schon, alles verraten. Ja, genau, der Franz lässt das Zepter nicht los. Jetzt, obwohl hier Klein Nils auch mal die Leitung übernehmen darf. Genau, wir werden jetzt durch die einzelnen Bestandteile durchgehen, was uns die Zeigerpflanzen verraten können. Und ich würde einfach sagen, wir fangen erstmal ganz, ganz grob mit dem Thema an. Der Franz hat sich da als Experte etabliert. Was genau sind denn Zeigerpflanzen?
Genau, Zeigerpflanzen sind Pflanzen, die eine geringe ökologische Potenz haben und deshalb, was das ist, erkläre ich euch natürlich gleich, und deshalb uns für bestimmte Standortfaktoren relativ genau anzeigen können, ob sie da vorkommen oder nicht. Ich hatte angesprochen, Feuchtigkeit, pH-Wert, aber auch bei Nährstoffen wie Stickstoff zum Beispiel gibt es Pflanzen, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, die mit sehr viel Stickstoff sehr gut klarkommen. Und manche, die zum Beispiel mit sehr wenig sehr gut klarkommen. Und die zeigen uns dann natürlich an, okay, hier gibt es viel und hier gibt es wenig Stickstoff. Ökologische Potenz habe ich gerade schon angesprochen. Das ist die Fähigkeit, die Schwankung dieser Standortfaktoren abzufedern. Also wenn ich eine hohe Toleranz habe, dann kann ich zum Beispiel mit sehr viel und mit sehr wenig Wasser, die im Boden sind, sehr gut klarkommen. Kleine Anmerkung vom Franz, der die Folge schneidet. Diese Toleranz bezieht sich natürlich auch immer nur auf den einen Faktor. Weiter geht's. Wenn ich aber eine sehr geringe Potenz habe, dann komme ich zum Beispiel nur mit sehr, sehr trockenen Bedingungen klar. Und sobald es ein bisschen nässer wird, überlebe ich vielleicht, aber ich bin so schwach, dass ich sofort von anderen Pflanzen verdrängt werde. Und wenn ich eine sehr kleine ökologische Potenz habe, dann komme ich halt nur auf diesen Bereichen vor, wo genau mein Optimum ist. Zum Beispiel sehr feucht, sehr stickstoffreich. Und dann kann ich als Franz, der diese Pflanze sieht, sagen, die Pflanze wächst hier, sehr kleine ökologische Potenz, ist eine Zeigerpflanze, eine Indikatorpflanze, ein Indikator für einen bestimmten Faktor und kann dann sagen, okay, hier ist viel Stickstoff. Die Krux an der Sache ist, ich muss natürlich die Pflanzen kennen und wissen, was sie mir sagen, weil sonst bringt das Ganze nichts. Aber da kann uns auch die Technik ein bisschen weiterhelfen und da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen.
Ja, ist ja faszinierend, wunderbar zusammengefasst. Das heißt, wir müssen im Grunde schauen, welche Pflanzen dort wachsen und dann im Grunde nachschauen, was für Bedingungen diese Pflanzen brauchen und dann können wir Rückschluss darauf ziehen. Ne? Man kann praktisch die Landschaft lesen, haben wir auch mal in der Permakultur darüber gesprochen, dass man die Landschaft liest, dass man liest, was kommt hier vor, was sieht man, was für Muster sieht man und dann daraus seine Informationen bezieht und dann wieder dementsprechend sein Handeln auf die Landschaft anwendet. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben ein Gebiet, was zum Beispiel sehr feucht ist, ne, weil da sehr viele Zeigerpflanzen wachsen, die Feuchtigkeit brauchen, dann können wir uns dafür entscheiden, dass wir dann auch eine Landnutzung dieser Fläche geben, die diese Feuchtigkeit nutzen kann, beziehungsweise der diese Feuchtigkeit nicht im Wege steht.
Oder zum Beispiel, bei Feuchtigkeit ist es vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel, wenn wir einen sehr sauren, wenn unsere Indikatorpflanzen sagen, okay, zum Beispiel sehen wir, dass da viele Heidelbeeren sind, okay, das ist ein sehr saurer Boden, dass wir auch gegenarbeiten können. Ne? Also wir können es kalken, damit der pH-Wert ein bisschen mehr ins Neutrale geht und dass es vielleicht, wir wollen ja meistens Gemüse oder sowas anbauen, dass wir sagen, okay, das ist für unsere Pflanzen besser, wir müssen halt ein bisschen gegenarbeiten oder es ein bisschen in die Richtung schubsen, in die wir es haben möchten. Aber dafür ist es natürlich wichtig, erstmal den Ist-Zustand zu kennen. Und genau dafür sind ja diese Indikatorpflanzen da. Quasi, deshalb hat der Nils das auch eben so schön übergeleitet, die Bodenprobe kann man ja nicht ersetzen, aber man kann natürlich viele kleine eigene Tests machen, die so ein bisschen anzeigen, wie könnte dieser Boden beschaffen sein. Und bei den Indikatorpflanzen geht es natürlich nicht nur um den Boden und dessen Nährstoffe oder Schadstoffe, die da drin sind, sondern die zeigen uns ja natürlich noch viel mehr an. Und sind deshalb ein super spannendes Werkzeug, was wir benutzen können.
Ja, wunderbar, richtig spannend. Wollen wir einfach mal in das erste Thema, also die erste Facette, die uns diese Zeigerpflanzen verraten können, eintauchen?
Ich würde noch ein bisschen was vorwegschießen. Also hier würde ich noch ein bisschen mehr Theorie, klingt immer so dröge, aber
es gibt. Ja, da merkt man, dass sich der Franz richtig auskennt. Okay, ich habe das Thema anscheinend unterschätzt. Hau ruhig raus, ich bin gespannt.
Genau. Also das ist gerade im Naturschutz zum Beispiel ist es ein sehr wichtiges Thema und mein Dozent hat immer gesagt, wer die Natur schützen will, muss sie kennen. So ein bisschen, das habe ich jetzt frei übersetzt und deshalb ist das wichtigste Artenkenntnis. Im Zuge dessen haben wir auch über die sogenannten Zeigerwerte nach Ellenberg gesprochen. Ellenberg-Zahlen kennt vielleicht jemand. Ich hatte in einer der vorigen Folgen, habe ich gesagt, ich habe ein Buch hier, was diese ganzen Werte anzeigt, wie Pflanzen beschaffen sind. Und das ist sind diese Zeigerwerte nach Ellenberg. Sehr wichtiger Name, wenn es um das Thema Zeigerwerte geht. Der Mann hat, Heinz Ellenberg, wer es nachholen möchte, hat ein Buch geschrieben, wo ganz viele Pflanzen Mitteleuropas drinne stehen und dann verschiedene Standortfaktoren, zum Beispiel Licht, Temperatur, Kontinentalität, das sind jetzt klimatische Faktoren oder feuchte Reaktionszahl, Stickstoff als edaphische Faktoren. Hast du vielleicht schon mal gehört, sind Faktoren, die den Boden betreffen. Und jeder Pflanze hat er Zahlen zugeordnet zu jedem dieser Faktoren und hat dann gesagt, diese Pflanze kommt sehr gut mit Licht oder kommt davor, wo es sehr viel Licht gibt, kommt davor, wo sehr wenig Stickstoff ist und so weiter. So hat jede Zahl verschiedene Zahlen. Jede Pflanze verschiedene Zahlen zu diesen Faktoren. Und das Buch ist, es ist natürlich jetzt nicht darauf ausgelegt, dass ich als Gärtner das benutze, sondern das ist halt wirklich alle Wildpflanzen, die es gibt, weil bei diesen, diese Pflanzen, die sind ja auch, wenn man die bestimmen will, dann leben die ja auch in der Natur und nicht unter Laborbedingungen. Und falls jemand doch Interesse an diesem Buch hat, ich verlinke es euch gerne, und das ist so aufgebaut, die Zahlen gehen immer von 1 bis 9. Ich kann ja mal am Beispiel zum Beispiel der Feuchtezahlen sagen. 1 heißt, diese Pflanze wächst auf ganz, ganz trockenem Boden. Dann die 3 heißt, die Boden sind leicht feucht. Und 2 ist, und diese geraden Zahlen sind immer irgendwas dazwischen. Das ist dann nicht genau definiert. Von 1 bis 9. Bei Feuchtigkeit geht es sogar noch bis 12. Kannst du dir vorstellen, warum bei der Feuchtigkeit noch 3 Zahlen mehr sind als bei allen anderen Faktoren?
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht könnten diese 3 Extrazahlen sein, wenn es keinen Boden mehr gibt, also wenn wir nur noch Feuchtigkeit haben, also eine Wasserfläche.
Stark. Ich hätte jetzt nicht drauf getippt, dass du drauf kommst, aber richtig gut. Genau.
Unterschätzt er mich wieder.
Wenn die Pflanze nämlich komplett im Wasser lebt oder sogar unter Wasser, das wäre dann die 12, also ne, das Extremste. Das sind Unterwasserpflanzen, die wirklich komplett im Wasser leben. Bei Stickstoff zum Beispiel oder so, dann geht das natürlich nicht. Die leben nicht komplett im Stickstoff. Und sowas ist halt in diesem Buch zusammengefasst. Und Ellenberg war da einer der ersten, der diese Zeigerpflanzen alle bestimmt hat und alle aufgeschlüsselt hat. Und seitdem werden die auch immer wichtiger. Also es ist noch nicht so lange her, dass das so genau untersucht wurde.
Ja, super spannend. Wenn ich jetzt dieses Buch vor mir habe und ich gehe in meinen Garten und ich sehe, da wachsen Löwenzahn und ein paar Brennnesseln vielleicht, kann ich dann einfach wie bei so einem Ratgeber, kann ich nachschauen in der Tabelle diese Pflanze und dann stehen daneben die Zahlen?
Aber ja, genau, wenn du weißt, welche Pflanze das ist, dann kannst du natürlich einfach nach dem Namen suchen und dann stehen da die Zahlen daneben und dann könntest du dir das angucken.
Das klingt ja schon hilfreich auf jeden Fall.
Genau, es ist sehr, sehr spannend. Es ist halt auch aus der Praxis, es ist nicht anhand irgendwelcher Laborversuche, sondern Beobachtungen in der Natur gemacht, geschrieben worden und ist auf jeden Fall ein spannender Indikator. Jetzt bist du natürlich schon zu einem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ja,
Entschuldigung. Nur mal Interesse halber, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Wann hat er das Buch geschrieben? Also ist das ein neues Buch oder ist er schon 100 Jahre alt?
100 Jahre noch nicht, aber ich glaube, es ist aus den 60ern oder 70ern. Es gibt auch ein paar Neuauflagen, aber es ist auch, glaube ich, relativ teuer. Es kostet so 60, 70 Euro oder wenn du es neu kaufst, glaube ich, sogar um die 100. Es ist nichts, man kennt das nicht so, Fachliteratur ist schon mal sehr teuer. Es ist nicht geschrieben, damit es sich jeder kauft und unterwegs liest. Es ist halt so Fachliteratur. Aber sehr spannend.
Ja, faszinierend. Finde ich immer interessant zu wissen, wie alt gewisses Wissen ist. Das hatten wir ja schon bei der Würmerfolge gesprochen. Deswegen 60er Jahre also.
Ich meine 60er oder doch 60er meine ich. Du hast aber jetzt natürlich eine gute neue Frage aufgeworfen. Wenn wir Zeigerpflanzen haben, dann müssen wir natürlich, also wenn wir, ne, vielleicht können wir erstmal so einen Case aufmachen, wo das überhaupt relevant ist, dieses Wissen, ne? Weil wenn ich in meinen Garten habe, da wächst ja nicht so viel, was ich nicht will, dass da wächst, ne? Ich rupfe immer alles an Unkraut, sagt man ja, Beikräutern raus. und setzt dann da Kürbisse hin zum Beispiel. Und ja, dann wachsen halt Kürbisse machen. Und die wachsen da auch gut, aber das ist ja dann keine Zeigerpflanze. Hm. Wir können das ja anhand vielleicht von unserem Beispiel ganz gut, dann machen wir das mal auf, wie wir da rangegangen sind. Wir haben unsere Fläche, die seit vielen Jahrzehnten brach liegt und höchstens mal von Tieren beweidet wurde. Und wir wollten jetzt natürlich wissen, wie sind die Eigenschaften dieses Bodens? Worauf müssen wir uns einstellen, wenn wir hier etwas anbauen möchten? Und um das rauszufinden, haben wir natürlich erstmal geguckt, was wächst denn aktuell schon hier und welcher Indikator ist das? Also wofür stehen diese Pflanzen? Sind das Indikatorpflanzen? Können die uns irgendwas sagen? Die meisten Pflanzen sagen einem irgendetwas. Also es gibt jetzt keine Pflanze, die überall wächst, weil sonst würde diese Pflanze überall wachsen und wahrscheinlich so gut wie alles andere verdrängen. Aber es gibt natürlich so Generalisten, die sagen jetzt nicht so viel, weil sie fast überall, also an viele Standorte angepasst sind. Genau, da haben wir halt geguckt, okay, was wachsen hier für Pflanzen, was können die uns sagen? Und jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich denn, was das für Pflanzen sind? Gibt's natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kenne mich sehr gut mit Pflanzen aus, dann habe ich das Problem nicht, oder ich kenne mich nicht so gut mit Pflanzen aus, und dann muss ich irgendwie rausfinden, was für eine Pflanze ist. Jeder kennt natürlich diese Bestimmungsbücher für Pflanzen. Ich habe einen ganz interessanten anderen Weg immer genommen. Vielleicht kennt ihr die App PlantNet. Damit kann man diese Pflanzen fotografieren. Am besten schön kontrastreich das Blatt oder die Blüte, je nachdem, welche Jahreszeit war. Und dann sagt die diese App anhand von anderen Fotos, die andere Menschen gemacht haben, okay, das könnte mit so und so viel Prozent diese Pflanze sein. Die ist nicht immer richtig. Manchmal liegt sie auch falsch, aber es ist immer ein guter erster Anhaltspunkt. Und wenn man sieht, okay, die schlägt mir 10 verschiedene Ampfersorten vor als Ergebnis, dann wird es ein Ampfer sein. Und jetzt muss ich halt noch selber ein bisschen bestimmen, welcher genau das ist. Und deshalb ist das immer ein ganz guter erster Faktor.
Mit erhöhtem Kontrast, das hattest du immer ganz schön gemacht. Du hattest immer deine Hand hinter die Pflanze gelegt. Das heißt, dass dann wirklich nur die Blüte zu sehen ist. Und dann konntest du, glaube ich, wurden dir andere Bilder vorgeschlagen, wo du dann im Grunde aussuchen konntest, was jetzt deine Pflanze am besten darstellt. Genau, und damit würde ich jetzt, wenn ich jetzt in meinen Garten gehe oder wenn ich jetzt zu einer Fläche gehe, die ganz, ganz frisch ist, würde ich dann da hingehen und einfach alle Pflanzen abscannen und gucken, was da wächst. Und dann, wenn ich das alles gemacht habe, rausfiltern, welche Pflanzen sind Generalisten und welche nicht.
Also wie ich es machen würde, ich würde alle Pflanzen, die ich finde, man erkennt ja schnell, okay, das ist immer die gleiche, die brauche ich einmal eintragen. Und dann würde ich einfach gucken, was sind so die generell die Pflanzen, die hier wachsen. Das sind ja nicht 500, sondern das sind ja irgendwie, gut, wir haben es im Winter gemacht, da ist noch ein bisschen weniger, was man oberflächlich sieht. Und dann würde ich mir halt, weiß ich nicht, 10, 20 Pflanzen, die ich da finde, aufschreiben. Und dann natürlich gucken, was sagen die mir. Und da könnte man natürlich Ellenberg bemühen. Oder aber, was ich gemacht habe, ich habe Google bemüht, beziehungsweise Wikipedia. Jetzt natürlich, Wikipedia ist an sich keine Megaquelle, aber Wikipedia hat immer Megaquellen. Also wenn man sich die Quellen von Wikipedia anguckt, die sind oft sehr gut, nicht immer, sind auch nicht so gute dabei. Aber Wikipedia hat bei Pflanzen immer einen kleinen Abschnitt, der zum Beispiel Vorkommen oder Standort heißt. Und da ist immer schon mal geschrieben, okay, die kommen an diesem Standort vor. Und für diese Arbeit, sage ich, ist mir Wikipedia gut genug als Quelle. Und da stehen die meisten Pflanzen drin, habe ich die immer gesucht. Und dann habe ich geguckt, okay, was sagt die Pflanze mir? Die wächst an kalkhaltigen, humusreichen, feuchten Standorten. Und dann kann ich zu jeder Pflanze schreiben, okay, die hat diese und diese, die ist dieser und dieser Indikator für diese Punkte. Und dann habe ich ja meine 20 Pflanzen da stehen und dann immer, wozu die Indikator ist. Und dann kann ich mir ja immer, zum Beispiel bei Feuchte, immer das Blau anstreichen. Und dann sehe ich am Ende, okay, es sind sehr viele, die mir sagen, dass das hier humusreich ist. Dann wird es wahrscheinlich humusreich bzw. nährstoffreich hier sein. Oder viele, die mir sagen, dass es, gut, Licht ist immer ein schlechter Punkt, weil das kriegt man auch sehr gut selber raus. Wenn man da steht einmal einen Tag lang, dann sieht man, okay, hier scheint halt viel die Sonne. Ja, aber zum Beispiel, ne, Feuchtigkeit. Sieht man auch nicht immer auf den ersten Blick, ob es da sehr feucht ist und so. Und so würde ich dann vorgehen. Und so sind wir auch bei unserer Permakulturstart vorgegangen.
Eine kurze Addition dazu. habe ich im Grunde nichts auszusetzen. Nur wenn ich mir dann einzelne Pflanzen raussuche, würde ich trotzdem mehrere Quellen suchen zu einer Pflanze. Das habe ich jetzt gemacht. Wir haben uns im Vorfeld jeweils ein paar, unabhängig voneinander, ein paar Pflanzen noch rausgesucht, gleich als Beispiele. Und dann habe ich immer geschaut, dass ich mindestens zwei, besser drei Quellen habe, die beide sagen, okay, die Brennnessel mag einen stickstoffreichen Standort. Weil es ist mir auch schon wieder aufgefallen, manchmal finde ich Pflanzen, auf einer Seite wird dann gesagt, oh, diese Pflanze ist auf jeden Fall ein Indikator für Faktor X. Und das finde ich auf keiner anderen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähnlich wie bei den Companion Plants, ähnlich wie bei den Mischkulturen, da auch viele, nicht gut recherchierte Einzelfälle gibt. Also wie nennt sich das denn nochmal, wenn etwas nicht wissenschaftlich belegt ist? Das sind dann Einzelerzählungen.
Ich habe auch noch Hortipendium oder so, kann man auch sehr gut nachgucken. Was natürlich
anekdotisch! Anekdotisch war das Wort. Sorry.
Okay. Was natürlich das Ganze so ein bisschen ausgleicht, ist, wenn man am Ende das ganze Bild hat mit irgendwie 20, 30. Aber ist natürlich umso besser, ne? Also ich würde jetzt natürlich nicht abstreiten, dass man lieber nach mehr Quellen suchen soll. Dachte nur, es ist vielleicht ein bisschen praxisnah, wenn man diese eine hat. Aber wenn man die Zeit und die Lust hat, gerne auch mehr Quellen raussuchen.
Ich habe viel Zeit und viel Lust.
Okay, ja, dann umso besser.
Sehr schön. Wir sind jetzt fast eine halbe Stunde drin. Sollen wir mal jetzt in die einzelnen Facetten eintauchen? Ich glaube, da kann man nämlich auch noch eine ganze Zeit lang drüber reden.
Ja, gerne.
Wunderbar. Wir können ja einfach mal eine, da hatten wir eben schon kurz immer wieder drüber gesprochen. Und zwar fangen wir mit Stickstoff auch an. Stickstoff. Nährstoff, ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff. Ist einer der drei Hauptnährstoffe auch in der Landwirtschaft. Richtig?
Generell bei Pflanzen, ne? Stickstoff, man nimmt es auch manchmal als Anzeiger dafür, dass es nährstoffreich ist, aber es ist natürlich nicht gleichzusetzen damit. Deshalb sagen wir hier nur der Faktor Stickstoff.
Genau, ist auf jeden Fall ganz wichtig fürs Pflanzenwachstum und da orientieren sich ja auch unsere Gemüsesorten dran. Also es gibt Starkzehrer, es gibt Schwachzehrer. Der Kürbis ist zum Beispiel ein Starkzehrer. Und es gibt ja Pflanzen, die auch Stickstoff in den Boden bringen. Hat es ja auch schon mal erwähnt in dem Podcast. Und es gibt Indikatorpflanzen, die uns auch darüber was sagen können. Ich habe mir jetzt mal was rausgeschrieben. Und zwar ein paar Pflanzen, die uns sagen, dass es sehr stickstoffreich ist. Und einige, die sagen, dass es nicht stickstoffreich ist. Und eine bekannte habe ich eben schon kurz erzählt, die Brennnessel.
Haben wir auch schon mal angesprochen in dem Podcast. Deshalb habe ich sie natürlich nicht genommen.
Ah, natürlich. Ich habe mir ganz viele aufgeschrieben. Und diese Indikatoren für Stickstoff nennen sich übrigens auch Nitrophyten. Interessantes Fachwort. Ich vorher nicht gewusst. Aber was ich auch noch gefunden habe, andere Stickstoffanzeiger sind auch Löwenzahn, Disteln, Holunder, Brombeeren. Also eine ganze Ecke an Pflanzen, die ich eigentlich oft in meinem Garten oder in Wäldern sehe. Scheint wohl sehr nährstoffreich zu sein.
Wenn du sie oft in deinem Garten siehst, ist natürlich schon das Zeichen, okay, in meinem Garten sind halt auch viele Nährstoffe meistens. Oder um Menschen rum generell, ne? Oder Menschen und Tiere sorgen halt dafür, dass viel Stickstoff in den Boden kommt. Da sieht man die da oft. Genau, ich hatte auch sowas wie Holunder rausgesucht. Sagt man immer, Holunder ist sehr anspruchslos, wenn sie genug Stickstoff bekommen. Also die brauchen eigentlich nur Stickstoff, der Rest ist nicht so wichtig. Deshalb guter Anzeiger. Aber es geht natürlich genauso gut andersrum, ne? Also vielleicht sogar nicht noch wichtiger, zu viel Stickstoff kann auch schlecht sein, sondern dass es mir anzeigt, dass zu wenig Stickstoff da ist. Und da gibt es natürlich auch Pflanzen. Und damit du mir nicht mit deinen 20 Beispielen mehr meins wegnimmst, habe ich mir zum Beispiel die Wicke rausgesucht. Kennt man auch aus der Landwirtschaft. Dann pflanzt man nämlich Roggen und Wicke als Untersaat. Und das nennt man dann Wickroggen. Hast du vielleicht schon mal gehört. Das nutzt man dann zum Beispiel als Futter und als Zwischenfrucht. Oder lässt es auch länger stehen. Genau. Das ist dann, glaube ich, ich meine, es sind so 80% Roggen und 20% Wicke als Untersaat dann.
Aber ist denn die Wicke da, um zu prüfen praktisch, ob es wenig Stickstoff gibt oder um Stickstoff in den Boden zu bringen?
Nein, sie bindet auch Stickstoff. Sie wird da nicht als Anzeiger genommen. Das war jetzt nur ein Beispiel, wo sie zum Einsatz kommt. Okay. Da ging es jetzt nicht darum, dass es eine Zeigerpflanze ist.
Okay, das heißt, sie wird als Stickstofffixer genommen. Ich hatte mir bei denen, also erstmal, es gibt wohl, wo du gerade gesagt hast, dass ich mit meinen 20 Pflanzen schon alles weggenommen habe, es gibt wohl über 200 stickstoffanzeigende Pflanzen allein in Europa. Und bei den
Und wir fangen an mit.
Okay. Ja, nein, wir machen ja keine Aufzählung. Aber ich habe mir zwei, genau, für stickstoffarme Böden rausgesucht. Einmal das gemeine Huchgras und Ackerfeilchen. Also Feilchen bis zum
Das mit dem wenig Stickstoff ist wahrscheinlich ja für den Garten noch wichtiger, weil wir fangen ja meistens mit viel Stickstoff an, bauen dann Pflanzen an, die stickstoffzehrend sind und gehen dann immer so weiter zu Mittelzehrern und dann zu Schwachzehrern, sodass wir nicht nachdüngen müssen, sondern dass die Pflanzen halt immer weiter den Stickstoff abbauen und dann düngen wir wieder und dann fangen wir wieder von vorne an. Mhm. So funktioniert es ja auch bei Hochbeeten zum Beispiel oder bei Hügelbeeten, bis sich das Ganze aufgebaut hat. Wenn man viel Stickstoff hat, kann man ja dann direkt loslegen.
Ich fand das bei uns ganz interessant an der Fläche, weil da gibt es Bereiche, wo, da hattest du mir erzählt, da wurden früher, wurde öfters ein Feuer gemacht oder Bereiche, wo früher Schweine gehalten wurden. Und genau da, wo zum Beispiel die Schweine gehalten wurden oder auch oben bei unserem Misthaufen, wo der Misthaufen halt rumliegt, genau da wachsen auch ganz, ganz viele Brennnesseln. Also im Verhältnis zu den anderen Orten, 3 Meter weiter, wachsen keine Brennnesseln. Also das.
Na, du hast die Fläche aber noch nicht im Sommer gesehen. Also wenn du sie mal im Sommer siehst, dann wachsen an vielen Stellen viele Brennnesseln. Aber ja, das ist auf jeden Fall da am meisten. Da hat sie sich am besten durchgesetzt, wo so viel, ne, es ist ja nicht so, okay, nicht so extrem klar getrennt, weil wir haben ja auch an unserer Fläche rausgefunden, die ist generell sehr, sehr fruchtbar, der Boden, also auch viel Stickstoff. Und es gibt an vielen Stellen Brennnesseln. Aber genau, an diesen Stellen kommen sie halt extrem vor, als Monokultur in Anführungszeichen. Weil durch die Schweine oder durch den Misthaufen halt sehr viel Stickstoff in den Boden gelangt. Ja, gut beobachtet.
Ja. Sonst würde ich jetzt einfach zum nächsten Punkt. Hast du eine andere Kategorie, eine Lieblingskategorie vielleicht?
Eine, die man vielleicht nicht so direkt bedenkt, ist nämlich die Bodenverdichtung. Ich weiß nicht, ob du die auch mit aufgenommen hast.
Habe ich auch mit draufgenommen, ja.
Sehr gut. Das ist nämlich auch im Garten ein sehr wichtiger Punkt, den man vielleicht beim Graben oder so noch merkt, aber so von oben vielleicht nicht direkt sieht. Und ein verdichteter Boden kann halt dazu führen, dass Pflanzen, die damit nicht klarkommen, dass sie nicht gut wachsen und je nachdem, was ihr anbauen wollt, dann da Probleme habt und es auch zu Staunässe kommt, erhöhte Erosionsgefahr. Und man kann aber auch dagegen wirken und deshalb ist es halt wichtig zu wissen, wie stark mein Boden verdichtet ist. Und auch dafür gibt es Zeigerpflanzen.
Genau, und jetzt hast du gerade angesprochen beim Umgraben. Es gibt ja auch viele Gärten, und das wollen wir ja auch mehr oder weniger versuchen, dass wir das ohne Umgraben hinbekommen. Und wenn wir den Boden nicht mal umgraben, Umgraben ist ja zum Auflockern des Bodens da unter anderem, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir wissen, ist der Boden verdichtet und wie können wir dagegen vorgehen. Gibt es auch einige Sachen. Und zwar,
ich hab extra graben und nicht umgraben gesagt.
Ach, sehr, guck mal, hast mich schon erwischt. Genau. Ja,
ist gut, dass du sagst.
Und zwar, es gibt bei den Zeigerpflanzen, die hatte ich mir nämlich auch, sind nämlich auch welche aufgelistet, die eine starke Wurzel haben. Das heißt, die haben eine hohe Grabwirkung. Und ich könnte mir vorstellen, also das wirkt so, als wenn diese Zeigerpflanzen, zum einen zeigen sie an, dass der Boden verdichtet ist, und zum anderen helfen sie auch gleichzeitig, den Boden aufzulockern durch ihre starken Wurzeln.
Aber dann versteht man ja auch, warum sie da wachsen, weil die anderen halt nicht damit klarkommen, ne? Also genau, die haben richtig. Halt nicht diese starke Wurzel. Und so ist halt der logische Schluss daraus, den du natürlich auch jetzt sagen wolltest. Aber natürlich. Du warst schon dran anzufangen. Sag doch mal gerne eine Pflanze, die dir anzeigt, dass der Boden stark verdichtet ist.
Ja, eine Pflanze, und zwar die Distel. Die soll wohl bis zu 2 Meter lange Wurzeln haben, richtig dicke Pfahlwurzeln, die nach den verdichteten Böden sich gut nach unten graben können. Und da fiel mir auch eine interessante Geschichte ein, und zwar hatte ich damals in meiner, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne? Wo ich schon mal, okay. Ja gut, dann hat sich das musstest. Ja, ich kann es da mal kurz anteasern, genau, denn in meiner Survival-Phase habe ich gehört, dass man Distelwurzeln essen kann, dann habe ich das mal probiert und das hat funktioniert. Naja, jetzt wo ich rausgefunden habe, dass die Wurzeln so lang sind, ich habe sie übrigens nicht ganz aus dem Boden bekommen damals, also ich habe nur das obere Stück genommen, da musste ich auf jeden Fall dran denken, als ich es gelesen hatte.
Okay, ja, ich habe auch noch sowohl eine Pflanze, die anzeigt, dass etwas stark verdichtet ist, nämlich den Breitwegerich. Da sieht man schon an den platten Blättern, die sehen schon aus, als ob das Ding plattgetreten wäre. Hat natürlich keinen, korreliert nicht mit dem Grund, aber man sieht den ja auch oft auf Wegen zum Beispiel, ne, auf so Feldwegen, die viel befahren werden von schweren Maschinen, die sind stark verdichtet und da sieht man viel Breitwegerich.
Ja, oder auch an, in Waldwegen, also da, wo Wald- und Wiesenwege sich kreuzen, da, wo der Weg zu der Wiese daneben übergeht, da, wo die Wiese praktisch schon nicht mehr wächst, da habe ich oft als Kind immer Breitwegerich gesehen. Und dann gibt es ja auch den Spitzwegerich dazwischen, soll ja auch irgendwie ganz gut sein als Heilpflanze oder sowas.
Genau, und noch eine Pflanze, die vielleicht im Garten, man will ja vielleicht nicht unbedingt Disteln im Garten haben, ne? Wenn ich sage, okay, das ist meine Gartenfläche und ich will die jetzt auflockern, dann ist vielleicht Disteln nicht das Erste, was ich sähe. Aber was man durchaus gut sehen kann, ist Luzerne zum Beispiel, die ja auch ein Stickstoffbinder ist, die eine Futterpflanze ist, die ich danach dann irgendwie meinen Schafen oder Kühen oder so geben kann. Und die hat auch, wenn man sich da mal Bilder anguckt, da gibt es Bilder, wo diese Wurzeln aufbereitet wurden oder wo gezeigt wird, wie tief die Wurzeln. Die haben riesige Wurzeln. Und der Vorteil ist natürlich zum einen, dass sie den Boden auflockern, aber auch, dass sie natürlich Biomasse in den Boden bringen. Und wenn man sie dann oben abmäht, dann kann die Biomasse, unterirdische Biomasse zersetzt werden und ich habe wieder Nährstoffe in auch sehr tiefen Bodenschichten zum Beispiel.
Ist ja eine Win-Win-Situation auf mehreren Ebenen.
Genau. Kommen wir aber wieder zum umgekehrten Punkt, denn es gibt natürlich auch Pflanzen, die für lockere Böden Anzeiger sind. Ist nicht immer ganz so wichtig, aber wenn wir über verdichtete Böden sprechen, müssen wir auch über locker sandige Böden reden. Hast du da auch was? Nein. Warte, sag nicht, ich fange wieder an.
Hast du nur eine rausgesucht?
Okay, bitte? Ja, ich hab immer nur eine rausgesucht. Ich dachte, also, das wäre der Arbeitsauftrag gewesen.
Okay.
Und zwar habe ich die Vogelmiere rausgesucht, weil sie nämlich gleichzeitig, Vogelmiere zum einen kennt sie wahrscheinlich jeder, und zum anderen, weil sie gleichzeitig auch noch nährstoffreiche Böden anzeigt. Kommt auch oft davor, wo Menschen irgendwie arbeiten. Und die zeigt an, dass der Boden sehr locker und sehr nährstoffreich ist und ist deshalb ein guter Anzeiger dafür, wo ich meinen Garten anlegen kann, wo ich gut Gemüse anbauen kann, ne? Weil ein lockerer und nährstoffreicher Boden ist ja perfekt für mein Gemüse.
Genau, das, was wir brauchen, ne? Ja, jetzt hast du mich erwischt. Das ist nämlich genau die Kategorie, bei der ich mir nichts rausgesucht habe.
Ja, aber ist nicht so schlimm sonst.
Aber ich könnte mir natürlich jetzt auch denken, weil, ne, trocken, also da, wo es trocken ist, da ist es ja auch auf sandig und ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel dann Pflanzen, die in Konditionen wachsen, wo wenig Feuchtigkeit vorkommt, dass das dann oft auch mit einem lockeren Boden oder mit einem sandigen Boden zu tun hat.
Mhm. Als Alternative darfst du dir natürlich gerne den nächsten Faktor raussuchen, zu dem wir Zeigerpflanzen rausgesucht haben.
Ach super, guck mal, dann gehen wir doch direkt zum Wasser.
Gerne.
Und zwar hätte ich nämlich jetzt geraten, das wäre aber komplett geraten, Wiesensalbei. Und zwar, Wiesensalbei ist eine Zeigerpflanze für trockene Standorte. Ne? Salbei braucht wenig Wasser, wächst auf trockenen Standorten. Und jetzt, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch auf einen lockeren Boden hindeuten könnte. Genau, hat es ja schon gesagt, bei Feuchtigkeit gibt es nicht nur zwei Kategorien, also trocken und feucht, sondern es gibt trocken, feucht und sehr, sehr nass. Ne, und alles, was dazwischen ist.
Also ist eine Seerose ein Anzeiger dafür, dass es feucht ist.
Es ist wahrscheinlich sehr, sehr nass ist, ja.
Ja. Okay. Darf ich mal jetzt noch sagen oder möchtest du noch was zu deinem.
Nein, erzähl.
Okay. Trocken hast du, ne? Genau, ja. Trocken hast du. Habe ich den Storchenschnabel. Auch eine Pflanze, die man wahrscheinlich kennt. Die hat, wenn die Blüte geschlossen ist, sieht das so aus wie so ein Storchenschnäbelchen. Daher kommt der Name. Und die haben wir auch auf unserer Fläche gefunden. Obwohl wir ja gesagt haben, die ist sehr nass. Aber wir haben sie am Hang gefunden. Und das kann natürlich sein. Starke Erosion durch das starke Gefälle, ne? Das Wasser fließt einfach ab. Und dass da der Boden deshalb nicht so trocken ist, es heißt natürlich auch nicht, dass wenn es da feucht ist, dass da solche Pflanzen überhaupt nicht vorkommen können. Sie ist halt viel schwieriger. Und
genau, ja, das ist auch noch so eine Sache, gut, dass du es gerade angesprochen hast. Wenn jetzt auf meinem Gebiet eine Distel wächst, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass mein Garten verdichtet ist. Aber wenn auf meinem gesamten Garten ganz viele Disteln wachsen, dann ist das schon ein deutliches Anzeichen. Und was du eben gesagt hast, man sollte mal mehrere Zeigerpflanzen nachschauen und wenn viele davon dasselbe sagen, dann kann man darauf schließen, okay, wahrscheinlich ist diese Standortbedingung da. Aber nur weil eine Pflanze mal irgendwo wächst, sollte man keine Rückschlüsse ziehen, wo keine sind.
Deshalb ja auch immer meinen Rat, Bodenproben zu ziehen, weil wenn eine Bodenprobe, die Analyse mir, wenn ich die gute, vernünftige Bodenproben gezogen habe, die repräsentativ sind und die sagt mir, dass viel Stickstoff da ist, dann gehe ich schon davon aus, dass viel Stickstoff da ist. Genauso wie ich das mit den vielen Pflanzen, die mir es dann sagen, vielleicht auch machen würde. Aber die, wie wir gerade dabei sind, die sagen uns ja auch noch viel mehr aus. Es gibt aber auch, es gibt natürlich, das alles kann man natürlich auch wissenschaftlich belegen. Ne? Es ist nicht so, dass man das nicht mit einer Bodenprobe bestimmen könnte. Das sind nur nicht diese normalen Gartenbodenproben. Die sind dann ein bisschen aufwendiger, braucht man so einen Stechzylinder, muss das Ganze ungestört einsenden und dann kann sowas bestimmt werden.
Oh, fände ich super spannend. Vielleicht machen wir das ja mal irgendwann, wenn wir das Geld zusammen haben.
Eine Exkursion in ein Labor und dann zeigen die uns mal den ganzen Ablauf und dann machen wir ein Video draus.
Hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Ja, genau, so viel auf jeden Fall zu feuchten, zu feuchten, zu trockenen Pflanzen. Jetzt habe ich gesehen, habe ich mir aufgeschrieben, bei Pflanzen, die Feuchtigkeit anzeigen, schon wieder die Distel.
Großer
Ja.
Distelfan.
Anscheinend, ne?
Und hast du noch irgendwas Neues zu der Distel zu erzählen?
Ja, im Grunde, das war jetzt so das erste Mal, wo ich dann, am Anfang hatte ich mir immer nur eine Pflanze rausgesucht, die ich dann für eine Kategorie genannt habe. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die mehrfach vorkommen in verschiedenen Kategorien. Natürlich, ne? Eine Pflanze hat einen bestimmten Feuchtigkeitsbedarf, einen bestimmten Stickstoffbedarf und pH-Wert und so weiter. Und das heißt, eine Pflanze kann uns ja ganz viele Auskünfte über ganz verschiedene, unterschiedliche Kategorien geben. Das habe ich zur Distel mir rausgemerkt.
Man kann ja auch immer, es ist natürlich auch, kommt ein bisschen drauf an, ne? Wir haben ja gesagt, diese Toleranz zeigt an, wie, ob das eine Zeigerpflanze ist oder nicht. Und je enger diese Toleranz ist, umso besser ist natürlich oder umso genauer ist die Zeigerpflanze. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie man Zeiger- oder Indikatorpflanzen definiert, ne? Also wie eng dann dieses Optimum sein muss. Und da kann es natürlich sein, dass manche Pflanzen das ein bisschen weiter ist, aber das ist ja auch immer nur für eine Kategorie, ne? Das kann ja auch bei jeder ein bisschen anders sein. Deshalb sehr spannend. Ich hatte es ja eben auch mit der Vogelmiere, die auch verschiedene Sachen anzeigt. Ich habe jetzt bei der Feuchtigkeit, feuchter Standort, habe ich wieder eine, die wir auch bei uns gefunden haben, nämlich die Ackerminze. Und die wächst da auch relativ viel. Ist ja auch ganz angenehm, weil die kann man ja auch gut benutzen, ne? Also so einen Pfefferminztee oder so kann man sich damit ja sehr gut machen. Es riecht sehr gut, wenn man da durchläuft. Und die ist ein Anzeiger für feuchte Gebiete. Und die wächst bei uns unten auf der Fläche. Und da haben wir ja schon gesagt, ne, durch diesen Hang, die Erosion, fließt da natürlich viel Wasser hin. Und deshalb ergibt das ja auch im Nachhinein Sinn.
Hätte ich richtig Lust drauf, jetzt wo du es nochmal ansprichst, dass wir uns da vielleicht einen Bereich freilassen, wo wir dann besonders diese Minze anziehen, weil also Minztee trinke ich sehr, sehr gerne. Und das wäre ja dann praktisch, wir müssten ja gar nichts machen. Sie wächst ja schon da und sie hat anscheinend gute Standorte, das heißt, sie ist wahrscheinlich sehr pflegeleicht. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen,
Es
dass wir das
heißt ja bei der
integrieren.
Permakultur immer, man soll die fünf oder so Pflanzenarten finden, die wie Unkraut bei einem wachsen und die sollte man dann ziehen. Bei uns
Ja, guck mal.
Pfefferminze ist ja schon ein guter Anfang.
Bauen wir einfach ganz viel Pfefferminz an und tauschen dann die Pfefferminz mit anderen Gärten aus, die dann vielleicht bei sich ganz andere Pflanzen haben, wild wachsen.
Auch noch eins, was vielleicht dazu passen würde, wäre die Walderdbeere, auch ein Anzeiger für feuchte Gebiete. Haben wir auch bei uns gefunden. Wächst ja auch gerne an so Waldrändern oder in Lichtungen im Wald. Und wir sind ja auch direkt am Wald da. Und die zeigt auch Feuchtigkeit an. Und was wir auch noch gefunden haben, sind Karden. Die sieht man auch im Video ganz gut. Die zeigen auch feuchte Gebiete an oder so Überschwemmungsflächen, ne, die regelmäßig überschwemmt werden und dann halt sehr feucht dadurch sind. Und Gundermann haben wir auch gefunden, auch ein Anzeiger für feuchte und kalkhaltige Standorte.
Ist ja anscheinend hier richtig, richtig feucht bei uns, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Also vielleicht haben wir nicht so Probleme mit dem
Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Also,
Gießen.
ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer, wenn der Frost vorbei ist. Dann, genau, haben wir vielleicht weniger Probleme auch mit Trockenheit. Sonst habe ich mir noch aufgeschrieben, jetzt abgesehen von Feucht, gibt es halt noch Staunässe, ne? Aber man kann auch oft am Namen der Pflanze erkennen, wo diese Pflanze gerne wächst. Zum Beispiel die Sumpfdotterblume. Würde ich jetzt mal raten, dass sie wahrscheinlich wo wachsen wird, wo viel Wasser vorkommt.
Ja, genau.
Ja. Oder
Aber lieber immer
Moos,
nochmal
auch
nachgucken.
bekannt.
Manchmal sind diese Namen doch ein bisschen irreführend.
Ja, natürlich, natürlich. Ne? Verifizieren ist immer besser. Du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, Kalk. Kalkhaltige Böden. Sollen wir damit mal anfangen?
Genau, wir können ja kalkhaltig pH-Wert korreliert wahrscheinlich in
Das
deiner Aufstellung.
war nämlich eine Frage, die habe ich mir gestellt und jetzt wollte ich dich fragen. Kann man kalkhaltig gleichsetzen mit basisch?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass die Böden, die kalkhaltig sind, natürlich basischer sind als die, die nicht kalkhaltig sind. Aber ich weiß nicht, wie extreme das geht.
Weil
Ähm,
man kann ja
deshalb
auch, wenn
wird
man.
es, wird es immer, wird es meistens als verschiedene, ne? Das eine ist ein Indikator für einen kalkhaltigen Boden, das andere ist ein Indikator für einen basischen Boden. Deshalb würde ich es als zwei unterschiedliche Dinge betrachten.
Genau, das hatte ich nämlich auch manchmal gelesen. Es gab einige Listen, wo dann auf der einen Seite war sauer, auf der anderen Seite war kalkhaltig angegeben. Dann gab es andere Listen, wo dann basisch angegeben war, waren auch unterschiedliche Pflanzen genannt. Und Kalk benutzt man ja auch, wenn man einen zu sauren Boden hat, um den Boden basischer zu machen oder neutraler in dem Falle. Deswegen, aber das wäre doch eine interessante Hausaufgabe. Ich gucke das mal nach. Jetzt hast du gerade von pH gesprochen. Was hast du denn jetzt im Verhältnis dazu zu basischen Indikatoren?
Genau, da habe ich die Espasette gefunden, die anzeigen würde, dass der Boden eher basisch ist. Ist immer die Frage, was kommt auch immer ein bisschen auf die Pflanze an, was einem lieber ist. Ich habe das schon mal erklärt. Die Pflanzen haben bei einem bestimmten pH-Wert können die bestimmte Nährstoffe besser aufnehmen. Auf jeden Fall hat es einen großen Einfluss auf die Bodenstruktur und auf die Nährstoffverfügbarkeit. Soviel zu meinem Basischen.
Okay, ja gut. Basisch habe ich, wie gesagt, jetzt nichts. Ich habe nur, dass die echte Kamille soll wohl ein Indikator sein, dass es ein ziemlich neutraler Boden ist. Also okay, wenn der Kamille wächst, soll es wohl ziemlich neutral sein.
Neutrale. Gut, ich habe noch Sauer. Und da habe ich gesagt, der Name ist auch wieder der Sauerklee. Vielleicht von einigen auch als Unkraut in Anführungszeichen gesehen. Der Sauerklee. Und deshalb, das ist ja wieder sowas, wenn ich sehe, okay, ich habe viel Sauerklee da, ich will den loswerden, dann überlege ich, das ist ein Indikator für einen sauren Boden. Das heißt, wenn der Boden neutraler oder basischer wäre, dann würde der wahrscheinlich nicht mehr so gut klarkommen. Also kalke ich, anstatt da irgendwie den wegzuspritzen oder so. Oder sorge halt dafür, dass der Boden nicht mehr so sauer ist. Und kann auch so zum Beispiel Beikräuter bekämpfen, in Anführungszeichen.
Ist gute Überleitung. Eine andere Pflanze, die ich mir bei einem niedrigen pH, also bei saurem Boden aufgeschrieben habe, war auch wieder Moos. Und Moos ist ja auch sowas, das sehen die meisten Gärtner gar nicht gerne in ihrer Wiese. Und habe ich auch dem letzten mit meinem Opa gesprochen, der jetzt extra nochmal irgendwas Rasen düngen will, damit da das Moos nicht wächst und sowas. Und das scheint ein Riesenthema zu sein. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also ist das, ich meine, das Moos wächst ja nicht hoch. Das heißt, eigentlich hat man noch weniger zu tun, wenn der Moos wächst. Man muss jetzt den Rasen weniger mähen. Werden wir vielleicht mal eine Folge zu machen, fände ich super spannend, das Moos zu untersuchen.
Interviewen wir mal deinen Opa, was er denn bitte gegen das Moos hat.
Ja, bitte, ja. Muss das sich mal rechtfertigen.
Dann roasten wir ihn mal.
Nein. Ja.
Nein, also ich kann das schon verstehen. Moos wird halt schnell gelb. Im Sommer zum Beispiel hat man so eine gelbe Fläche. Beim Gras ist, glaube ich, das Gleiche einfach. Ich weiß nicht, was da früher den Geist aufgibt. Aber man will ja auch diesen Gras-Look. Das ist ja schon nochmal was anderes als beim Moos. Vielleicht deshalb, mich wird es jetzt. Bei uns ist auch viel Moos. Müssen wir mal gucken, ob uns das. Vielleicht merken wir ja, dass es uns bei irgendeiner Sache besonders stört.
Ja, oder vielleicht. Das könnte helfen, wer weiß. Ne? Es hält ja auch gut Wasser. Wie gesagt, also in der Moos-Folge hätte ich richtig Lust drauf. Können wir ja mal gucken, ob wir das noch irgendwann
ist hinkriegen. Ist egal, ob du da Lust drauf hast, die Zuhörer müssen Lust drauf haben.
Ja, hier, wenn ihr irgendwelche interessanten Infos oder Stories zum Moos habt, könnt ihr uns die natürlich gerne zuschicken. podcast@keep-it-grün.de. Freuen wir uns immer über Nachrichten.
Richtig, auch über Feedback und Anregungen.
Genau.
Schreibt uns gerne.
Oder wenn ihr irgendetwas nicht mögt, was der Franz gesagt hat, dann könnt ihr es auch gerne schreiben. Das gefällt uns auch sehr gerne.
Wandert dann direkt in den Papierkorb.
Ja, bei dem pH, bei den sauren Pflanzen habe ich mir noch die Heidelbeere, hat es ja auch eben schon angesprochen, aufgeschrieben. Heidelbeere wächst ja auch in Fichten, Kiefernwäldern.
Generell in Nadelwäldern viel.
Ach gut, ja. Die Fichten und Kiefern, ich krieg das nie hin. Schon seit über 10 Jahren verwechsel ich die immer.
Dabei sehen sie überhaupt nicht gleich aus.
Ich weiß. Ist auch so ein Running Gag zwischen uns. Irgendwie.
Er will es auch nicht lernen.
Aber gut, dass sie in beidem wächst. Also in Nadelwäldern, sehr gut, genau. Und da ist es ja auch sehr, sehr sauer.
Richtig.
So, Anblick auf die Zeit. Ich habe noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Sollen wir mal weiter zur nächsten Kategorie?
Ich hatte mir nur 5 Kategorien rausgesucht, deshalb habe ich nur noch eine übrig. Ach. Deshalb würde ich sagen, ich schlage vor, womit wir als nächstes weiter machen.
Hau mal raus.
Und zwar habe ich den Faktor, wo ich eben gesagt habe, den kann man eigentlich auch ohne Pflanzen bestimmen, aber natürlich trotzdem spannend, nämlich das Licht. Vielleicht kann man sagen, okay, hier scheint sehr viel Sonne oder es scheint gar keine Sonne, aber so Zwischendinger, weiß ich nicht, das ist vielleicht nicht so einfach zu bestimmen. Trotzdem habe ich jetzt natürlich nur viel Licht, wenig Licht rausgesucht. Fangen wir mal mit viel Licht. Und da habe ich etwas, wo der Name es wieder sagt, nämlich das gelbe Sonnenröschen.
Ach.
Und das klingt ja schon nach Sonne und Gelb und da kann eigentlich nirgends anders wachsen. Das zeigt an, dass sehr viel Licht vorhanden ist. Hast du auch was zum Licht? Viel Licht?
Ja, ich habe mir Wermut rausgesucht. Und
findet man das denn hier oft?
Ich habe es noch nicht bewusst gefunden, aber es ist halt etwas, was man zumindest kennt. Wermut kann ja auch, ist ja bekannt durch den Wermutstropfen. Kann ja auch verwendet werden. War das nicht, ist Wermut nicht auch im Absinth drin? Ich hatte mal irgend sowas gehört. Genau. Und bei den Pflanzen, wenn ich sie mir jetzt nachgeschaut habe, welche Pflanzen Indikatorpflanzen für bestimmte Faktoren sind, dann habe ich mir auch mal Bilder davon angeschaut und da kann man das schon oft erkennen. Also wenn ich beim Wermut zum Beispiel, dann sieht man immer, die Wermutpflanze ist meistens ziemlich frei oder in einer sehr sonnendurchfluteten Ecke. Wenn man einfach Google Bilder sieht, guckt man sich die Bilder mal durch und dann kriegt man schon eine ziemlich gute Einschätzung dazu, was die Pflanze so mag.
Wenig Licht, eigentlich auch einfach zu bestimmen. Viel Schatten. Habe ich den Adlerfarn? Mhm. Sieht man oft so um Häuser, die da die ganze Zeit Schatten werfen. Mhm. Oder irgendwie an Hängen, Nordhängen zum Beispiel. Da habe ich den Adlerfarn mir rausgesucht.
Ich habe der Goldnessel, den Klee natürlich und das Moos schon wieder. Moos, feucht,
das,
dunkel.
Das sind ja auch so Pflanzen, die man oft im Wald irgendwo sieht. Ne? Wenn da ein sehr dichter Buchenwald oder so ist, da kommt ja auch kein Licht unten ran. Da muss man auch erstmal mit klarkommen. So Farn sieht man da ja viel und Klee zum Beispiel auch.
Mhm. Genau.
Ja, das waren meine Kategorien. Mhm. Jetzt bist du am Zuge. Jetzt kannst du glänzen.
Jetzt kann ich, gut, ich habe mich nämlich schon gefragt, weil du gesagt hast, 5 Kategorien. Ich habe nämlich noch weitere aufgeschrieben. Zum einen
Entschuldigung, ich wollte nicht, dass es so langatmig wird, aber
ganz am Anfang, ja komm, das handeln wir jetzt kurz ab.
Nein, das war nur ein Witz. Mach
gerne. Von der Einleitung natürlich noch besprochen, Schwermetalle. Mhm. Also es gibt Pflanzen, die können anzeigen, das sind sogenannte Metallophyten. Anscheinend enden die Bezeichnungen immer mit Phyten, wenn die Pflanze etwas mag. Mhm. Und die können anzeigen, was für bestimmte Schwermetalle im Boden vorkommen. Zum Beispiel gibt es eine ganz interessante Pflanze, das Galmei-Pfeilchen. Das zeigt wohl an, ob es sehr viel Zink im Boden gibt. Und diese Pflanze, die soll es nur noch auf der ganzen Welt um die Region Aachen geben.
Verrückt, weil es da so viele Schwermetalle gibt.
Wahrscheinlich gibt es viel Zink, vermute ich mal. Hilft uns jetzt natürlich nicht weiter, wenn wir nicht in der Region von Aachen wohnen. Aber es gibt zum Beispiel auch das Welschweidelgras. Das ist zum Beispiel ein Indikator für Blei. Ja, das kann man, wenn man sich seine Weide anschaut als Landwirt und dann wächst es da viel, dann könnte es ein Indikator dafür sein, dass da wahrscheinlich viel Blei im Boden ist.
Würde das sich bei euch wahrscheinlich auch integrieren, wenn ihr ein bisschen wachst?
Vielleicht, ne? Vielleicht hat es ja noch andere Faktoren, sowas wie Feuchtigkeit oder Helligkeit und wenn jetzt zum Beispiel, oder es mag wenig Stickstoff und wenn das bei uns nicht gegeben ist, dann wächst es trotzdem nicht, obwohl jetzt vom Schwermetallgehalt es eigentlich wachsen müsste. Oder es zumindest resistent gegen solche Verunreinigungen ist. Eine weitere Kategorie, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist Salz. Und zwar gibt es Böden, die versalzt sind und da gibt es auch einige Indikatorpflanzen, die wachsen interessanterweise oft in Meeresgegend, also auf irgendwelchen Dünen. Die haben es auch wieder im Namen, also Strandbeifuß, Salz, Schickgras, sieht man direkt. Und eine ganz interessante fand ich, und zwar den Queller. Und der soll essbar sein. Den kann man wohl ähnlich zu Salat oder Fisch oder sowas, wird der mal gegessen. Und das ist eine der wenigen Pflanzen. Ich hatte vorher mich kaum damit auseinandergesetzt, was man jetzt im Salzwasser oder versalzenem Gebiet ziehen kann. Und anscheinend diesen Queller.
Salzophyten heißen sie dann?
Wahrscheinlich. Ja, könnte ich mir vorstellen. Und wenn nicht, dann heißen sie ab jetzt so.
Kannst du dir auch vorstellen, warum sie immer Phyten im Namen haben?
Das ist bestimmt was Wissenschaftliches.
Was denkst du, wofür könnte Phyten stehen?
Ich könnte mir vorstellen, also es gibt ja die Phobie, das ist etwas, wenn man etwas hasst, und eine Philie, dass man etwas liebt, und wahrscheinlich kommt Phyten von Philie.
Ah, das heißt Pflanzen.
Das heißt einfach nur Pflanzen. Ah, okay. Mhm. Ah, guck mal, da sieht man direkt, ne, das Psychologiewissen hilft nicht immer weiter.
Ja, Neophyten zum Beispiel auch, ne? Da kann man sich vielleicht relativ einfach herleiten.
Neue Pflanzen.
Entschuldigung, ich wollte nicht dein Salzthema unterbrechen. Das ist ja auch was Spannendes. Vielleicht kommt einem das auch nicht so wichtig vor, also deshalb habe ich es nicht mit aufgenommen, weil wir dann nicht so Probleme mit haben. Aber vielleicht, wenn man irgendwie am Meer lebt, kommt das ja vielleicht schon eher. Oder wenn natürlich, der Mensch hat halt auch immer viel Einfluss, ne? Wenn da irgendwo sowas passiert ist. Gibt es das Gegenteil von nicht salzig ist wahrscheinlich nicht. Ne?
Hast du da gibt's wahrscheinlich alles andere. Ja, genau. Habe ich nichts zu gefunden. Genau, es ist genau einmal vom Meer natürlich, und ich habe mir demnächst eine Dokumentation über den Aralsee angeschaut. Das ist ja auch ein See, der die letzten Jahre ganz stark austrocknet, und dann gibt es da auch riesige Salzwüsten. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Was kann man jetzt da anpflanzen, damit da nicht diese Salzstürme umher wirbeln und das Land drumherum auch noch kaputt machen?
Guter Punkt. Ja.
Eine allerletzte Kategorie habe ich noch, und das da muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen hatte. Ja, nicht schmunzeln, ich fand es interessant, sage ich mal so. Und zwar, die Indikatorpflanze ist der Meerrettich. Da kommst du bestimmt nie drauf, wofür die Meer, wofür der Meerrettich eine Indikatorpflanze ist. Wenn man die irgendwo
große,
draußen
sehr, in der Wildnis für sieht. Sehr große Gewässer vielleicht?
Nein. Und zwar, der Meerrettich hat eine Fähigkeit, der ist nämlich unglaublich zäh. Man kriegt ihn unglaublich schlecht klein. Das heißt, wenn ein kleines Stück Meerrettich im Boden bleibt, dann wächst da wieder ein neuer Meerrettich raus. Und Meerrettich wird anscheinend schon seit vielen, 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 vielen Jahren angebaut und von Menschen verzehrt. Das heißt, wenn wir irgendwo sehen, dass Meerrettich dort wächst, dann wissen wir, dass dort früher einmal ein Nutzgarten war.
Ah, das ist ja spannend.
Das ist ein cool. Indikator also für menschliche Siedlungen, wenn man so möchte.
Spannend. Wie bei Tieren, so Ratten, ne? Die kommen ja auch viel davor, wo Menschen sind, ziehen denen so ein bisschen hinterher. Mhm. Nur noch ein bisschen, dann auch wenn die Menschen nicht mehr da sind, dass man sie trotzdem vielleicht noch findet.
Wäre natürlich super faszinierend. Ich meine, es gibt ja bestimmt irgendwelche Siedlungen, irgendwelche Häuser, die im Mittelalter irgendwo gestanden haben. Gut, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich haben sie im Mittelalter auch den Meerrettich angebaut. Und wenn wir davon dann noch hier Überreste finden, super spannend, das trifft direkt mein geschichtsinteressiertes Herz.
Ja, das interessiert mich auch. Das Problem ist wahrscheinlich, dass da, wo früher Häuser standen, stehen heute meistens noch mehr Häuser oder Parkplätze oft, oder so. Aber wenn man sowas sieht, ja, das ist echt spannend. Ist ja auch nicht so auffällig, ne? Sieht man ja auch nicht direkt. Oben ist der ja nur grün. Mhm. Oh, spannend.
Ja, das waren meine 8 Kategorien.
Stark. Nee, finde ich. Das mit dem langen, das war ja jetzt nur, weil ich nicht so viel habe wie du, muss ich natürlich rechtfertigen. Aber ist ja spannend, was man alles so aus Pflanzen rausziehen kann und was man damit alles erfahren konnte. Hm. Vielleicht, wenn wir wieder zu unserem Case zurückgehen, also zu unserer Permakultur zurückkehren, da haben wir ja herausgefunden, dass es sehr humusreich ist, der Boden. Wir haben ja uns hauptsächlich auf die Fläche, die unten, wo wir halt auch viel anpflanzen, konzentriert. Also dafür sind die Pflanzen, die ich jetzt nenne, dass es sehr humusreich ist, kalkhaltig. Das wussten wir ja eigentlich vorher schon. Und dass es sehr feucht ist. Das konnten wir auch dadurch sagen. Was für uns eigentlich ganz gute Standortbedingungen sind. Ne? Also wir wollen, dass es humusreich ist. Wir wollen, wenn es feucht ist, gut, damit muss man vielleicht klarkommen, das darf ja natürlich auch nicht zu feucht sein. Und kalkhaltig auch kein Problem.
Nö, scheint uns auf jeden Fall gegen Dinge zu wappnen, mit denen wir zum Beispiel viel Säure in den Boden bringen können. Gibt ja auch einige Arten, wie man mit dem Dünger den Boden saurer machen kann.
Ja.
Ja, von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, ja. Es fehlen nur noch die Beete, die wir jetzt anlegen wollen, aber das sollte hoffentlich jetzt die nächsten Tage, wenn es etwas besseres Wetter wird. Die Kürbisse, vorgezogene Kürbisse, wachsen übrigens schon sehr wuchernd, also die müssen jetzt echt langsam raus, die wollen raus.
Ich hoffe, du hast sie inzwischen mal umgepflanzt, umgetopft.
Ja, es ist
100 Kilo, ne? Die müssen gut gepflegt werden.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Nee, ja, sehr genau. Gut. Ich hatte erzählt, wir haben auch ganz viel anderes vorgezogen. Es war jetzt immer so kalt, deshalb weiß ich, waren sie jetzt noch nicht so gut gewachsen, aber das ist jetzt auch noch nicht so lange her.
Ja, bei uns unten hält sich die Kälte ja auch länger in dem Tal. Das ist die Frost Valley Permakultur.
Der Nils hat sich schon einen Namen überlegt.
Ja. Okay, sehr gut. Ja, super spannend. Ich fand, haben wir heute sehr viel über Zeigerpflanzen geredet. Ich habe einiges dazugelernt, obwohl ich mich ja vorher schon mal damit auseinandergesetzt habe.
Oh, und ich erst.
Trotzdem viele Dinge rausgraben können. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht mal auf einzelne Dinge nochmal eingehen. Nochmal ganz speziell auf zum Beispiel Stickstoff oder den pH-Wert oder sowas. Und ja, ein spannendes Thema, wie gesagt. Ich hoffe, ihr konntet auch heute etwas lernen. Wie gesagt, wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, Rückmeldungen, Fragen, Anregungen und so weiter, könnt ihr das gerne tun. podcast@keepitgrün.de. Könnt ihr natürlich auch gerne bei Instagram oder bei YouTube als Kommentar. Dann freut sich auch der Franz darüber. Und dann würde ich sagen, hier, habt noch eine schöne Woche und habt einen guten Start, hoffentlich schnellen Start in die Pflanzsaison. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.